Andererseits schien auf jedes noch so kleine Vergnügen eine neue Welle von Überdruss und Langeweile zu folgen, die die kurzen Augenblicke des Glücks und der Zufriedenheit einfach mit sich riss. Jeder Tag kam mir wie eine Ewigkeit vor. Mein Leben erschien mir trist und freudlos. In der Pubertät dachte ich oft daran, mir das Leben zu nehmen. Schon der Gedanke, dass mir dieser Ausweg immer offen stehen würde, hatte etwas Tröstliches. Wenn ich insgeheim auch wusste, dass ich niemals den Mut aufbringen würde, meine düsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Zum Glück. Mit 16 kam ich ins Internat. Einer der Lehrer dort leitete einen Meditationskurs im Stil des Zen, wie es hieß. Er lud auch mich ein, daran teilzunehmen. Ich hatte kein sonderliches Interesse daran. Fernöstliche Spiritualität genoss bei mir nicht gerade den besten Ruf. Ich hatte von einem Bhagwan in Indien gehört, der stets mit einem Rolls-Royce durch die Gegend fuhr. Das schien mir auf keine sehr erleuchtende Einstellung hinzuweisen. Also sagte ich ab. Doch der Lehrer ließ nicht locker. 2 Wochen später kam er wieder auf mich zu. Willst du es denn nicht doch einmal ausprobieren? Langsam roch es nach Sekte. Als ich erneut bekundete, kein Interesse zu haben, blieb er hartnäckig. Wenn du es noch nie versucht hast, woher willst du dann wissen, dass es dich nicht interessiert? Dieses Argument war schlagend. Ich wusste nichts mehr zu erwidern und ließ mich darauf ein, mir alles einmal anzuschauen. Aber nur ein einziges Mal. Daraus wurden 3 Jahre, in denen ich kaum einen Termin versäumte. Am Ende leitete ich den Kurs sogar. Dass ich irgendwann in Japan zum Zen-Meister werden würde, hätte ich mir damals dennoch nicht träumen lassen. Was hatte meine anfänglichen Zweifel zerstreut? Zuerst war es die eigentlich ganz selbstverständliche, mir aber doch wie eine Offenbarung erscheinende Erfahrung, über einen Körper zu verfügen. Hätte man mich, bevor ich mit der Meditation begann, gefragt, was mich ausmachte, worin mein Ich bestand, wäre mir sicher nur eine Antwort eingefallen. Mein Hirn, das bin ich. Was auch sonst. Doch beim Meditieren auf dem Sitzkissen nahm ich zum ersten Mal bewusst meinen Atem wahr, das Schlagen meines Herzens und den Halt meines Rückgrats. Oft hatte man mich auf meine schlechte Körperhaltung hingewiesen. Immer war es mir egal gewesen. Schließlich kam es doch ausschließlich auf die Welt in meinem Kopf an. Erst jetzt merkte ich, wie sehr ich mich getäuscht hatte. Mir wurde klar, dass ich das Geistige nicht davon trennen ließ, wie ich mit meinem Körper umging. Eine bestimmte Körperhaltung konnte meine Wahrnehmung der Welt verändern und dadurch auch mich selbst. Darüber wollte ich mehr erfahren. Ich besorgte mir Bücher über Zen. Zum ersten Mal begegnete ich der Geschichte des indischen Prinzen, der nicht König werden wollte. Er glaubte, erkannt zu haben, dass das Leben in seinem Kern Leiden ist. Mir sprach dieser Jüngling aus der Seele. Heute kennt ihn jeder unter dem Namen Buddha. Sich nicht in Meditation zu üben, heißt auch, damit aufzuhören, sich ständig selbst zu beobachten und zu kontrollieren. Zazen wird manchmal als eine Form von Aufmerksamkeitsübung missverstanden, bei der der Meditierende unablässig damit beschäftigt zu sein hat, den eigenen Geist zu überwachen. Fast wie ein pflichtbewusster Kaufhausdetektiv, der die Augen fest auf die Kontrollmonitore gerichtet hat. Nur erzeugen wir dadurch eine Spaltung zwischen unserem Beobachtenden und unserem Beobachteten selbst und sind nicht mehr eins. Dass wir uns eigentlich der Sitzhaltung unseres Körpers überlassen sollen, haben wir spätestens dann vergessen. Deshalb habe ich den Menschen, die nach Antaiji kommen, schon ab und zu geraten, mit dem Aufmerksamsein aufzuhören. Regelmäßig blickte ich dann in erstaunte Gesichter. Der Glaube, Zen-Praxis bestehe doch gerade im Achtsam- oder Aufmerksamsein, ist weit verbreitet. Auch ich teilte ihn zu Beginn meiner Zen-Übung. Ich erinnere mich noch gut daran, was in dem Dojo, dem ich als Student in Berlin angehörte, immer gesagt wurde. Zazen sei unbewusst, natürlich und automatisch zu praktizieren. Mit dem natürlich hatte ich keine Probleme. Aber warum in aller Welt auch unbewusst und automatisch? War das nicht das Gegenteil aller Natürlichkeit? Sollten wir zu Robotern werden? Ging es in der Zen-Praxis nicht darum, sich des eigenen Lebens bewusster zu werden und damit jedes einzelnen Atemzugs, jedes einzelnen Schritts? Heute würde ich darauf antworten, ja und nein. Ja, wir müssen unsere Scheuklappen abnehmen und Augen und Ohren für das offen halten, was um uns herum geschieht. Wir müssen so wachsam sein wie ein Kater, der auf der Lauer liegt. Wenn wir dabei aber nicht gleichzeitig lernen, von uns selbst als Beobachtende abzusehen, werden wir es nie schaffen, unbewusst zu praktizieren und damit eins zu sein mit allem, was wir tun. Was der historische Buddha Shakyamuni bereits vor 2500 Jahren unter dem Bodhibaum praktizierte, nämlich Zazen, wird von vielen Menschen immer noch missverstanden. Das unbewegliche Sitzen gehört für sie zwar dazu, doch den wesentlichen Teil der Praxis verorten sie auf einer spirituellen Ebene. Den Geist konzentrieren, meditieren, bewusst und achtsam sein, zur Erleuchtung gelangen. Glück bedeutet, loszulassen. Auch den Versuch, um jeden Preis glücklich sein zu wollen. Nur dann wird man sich inmitten des Glücks wiederfinden. Zazen ist ein Weg des Loslassens. Aber Zazen ist keine Methode, die einem dabei hilft, das Glück zu finden. Vielmehr gilt es, auch das Loslassen noch loszulassen und sich von Zazen keinen Gewinn zu versprechen. Wir laufen dem Glück hinterher und verlieren uns dabei doch stets selbst aus den Augen. Je mehr wir uns anstrengen, glücklich zu sein, desto weniger verstehen wir, was Glück eigentlich ist. Haben wir denn vergessen, dass wir das größte Glück längst in uns tragen? Halten Sie einen Augenblick inne. Hören Sie auf, vor sich selbst davonzulaufen. Kommen Sie zurück zu sich und sitzen Sie einfach.